Herzlich willkommen zur Schweizer Zeit beim Kontrafunk. Ich bin Corinna Zegerli. In der heutigen Sendung sprechen wir über das Schweizer Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier EPD. Es verpflichtet Akutspitäler, Rehabilitationskliniken und psychiatrische Kliniken seit April 2020, sich einer zertifizierten Stammgemeinschaft anzuschließen und ein elektronisches Patientendossier anzubieten. Seit Dezember 2020 können die Schweizer Bürger ein EPD eröffnen. Und bis Ende Juni diesen Jahres haben das insgesamt 117 Schweizerinnen und Schweizer getan, was etwa 1,3% der Bevölkerung entspricht. Das zeigt, dass das Interesse daran nicht besonders groß ist. Darüber spreche ich jetzt mit Thomas Dökurten. Er ist seit Dezember 2011 Mitglied des Nationalrats für die Schweizerische Volkspartei, SVP. Seitdem ist er auch Mitglied in den Kommissionen Soziale Sicherheit und Gesundheit, SGK, und in der Geschäftsprüfungskommission GPK des Nationalrats. Zudem ist er Unternehmer und politischer Berater und steht politisch für Werte wie Freiheit, Unabhängigkeit und Eigenverantwortung. Ich grüße Sie, Herr Dökurten.
Danke, gleichfalls. Herzlich willkommen.
Gute 1,3% der Bevölkerung, wie ich gerade gesagt habe, haben seit 2020 ein elektronisches Patientendossier eröffnet. Warum denken Sie, dass das keiner will?
Weil kein Nutzen dem Aufwand gegenübersteht, den man hat, wenn man sich diesem System anschließen will. Ich bin Mitglied der parlamentarisch verantwortlichen Kommission in der Schweiz. Ich habe deshalb mir gedacht, ich muss auch ein elektronisches Patientendossier für mich haben, damit ich weiß, über was ich überhaupt rede. Ich habe für mich vor gut anderthalb Jahren ein EPD eingerichtet. Seitdem versuche ich, irgendeinen Nutzen daraus zu ziehen, aber ich mache die Erfahrung, dass meine Ärzte, meine Versicherung, meine Ansprechpartner, die Daten in dieses Dossier füllen sollten, das nicht machen, weil sie es nicht können, weil sie es nicht wollen, weil keine Notwendigkeit, kein Anreiz dem gegenübersteht. Das ist das eine. Und das andere ist, das Ganze ist ein technisch hochkomplexes System, in das man zuerst Vertrauen gewinnen muss, bis man dort seine Daten entsprechend auch hineinfüttert. Und dieses System ist dermaßen unausgereift, in Bewegung, technisch nicht nutzbar, dass wahrscheinlich auch das Vertrauen der Nutzer, die ein EPD betreiben, nicht vorhanden ist oder zu wenig vorhanden ist. Man versucht jetzt das Ganze auch staatlich zu forcieren. Man weiß, dass das System nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte oder wie man das versprochen hat. Wir können später noch darüber reden, was die Gründe dafür sein werden. Aber im Moment ist die Verzweiflung bei den staatlichen Behörden groß, weil eben das Interesse da nicht ist. Man müsste eigentlich erkennen, dass das System so nicht funktioniert und einen grundlegend neuen Ansatz wählen, um den Nutzen aus elektronischen Daten, die bei den Gesundheitskosten tatsächlich Effizienzgewinne ermöglichen würden, tatsächlich auch zu nutzen.
Sie sagen, man ist verzweifelt, weil das System nicht funktioniert. Wenn wir über die Grenze schauen nach Deutschland, dort ist es genau das Gleiche. Auch dort, während sich verschiedene Akteure gegen diese EPA, gegen diese elektronische Patientenakte, auch die kommt nicht vom Fleck und auch die wurde schon gehackt, weil sie nicht sicher sind. Wir werden über diesen Sicherheitsaspekt sicher diskutieren. Der Datenschutz ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, oder, in dieser Angelegenheit. Diese Patientendossiers werden extern erstellt und verwaltet und nicht vom Bund. Und das, wenn man danach schauen geht, sind das vorwiegend kleine Vereine und Verbände, gibt wohl einen größeren, die teilweise gegründet worden sind oder die meisten davon, um eben diese Aufgabe zu übernehmen. Warum macht das nicht der Bund selbst?
Ich muss antworten, dass der Bund das selbst gar nicht kann. Also er hat weder eine Kompetenz, die gesetzlich verankert ist, bis jetzt, noch hat er die fachlichen Kompetenzen. Es hat sich mehrfach gezeigt bei großen IT-Projekten, dass der Bund auf Externe angewiesen ist, auf Spezialisten angewiesen ist, die die Komplexität der Materie verstehen und handhaben können. Der Bund kann das nicht. Er hat zwar auch schon sehr kompetente IT-Spezialisten gerufen und angestellt, aber die sind meistens nicht lange geblieben und haben lieber dann lukrative Beratungsaufträge, als dass sie als Angestellte des Bundes dann tatsächlich auch etwas bewirken. Ich glaube, das System braucht, damit es sich entwickeln kann, eben auch diese kleinen Vereine, diese interessierten Kreise, diese IT-Kompetenz. Es braucht den Wettbewerb der Ideen bei der Entwicklung des Systems, damit wir dieses Vertrauen auch hinkriegen. Es ist ja auch erstaunlich, dass wir bei anderen Datensystemen unsere persönlichsten Vermögenswerte in einer E-Banking-App abspeichern und jonglieren mit Daten, mit Werten und dort das Vertrauen eigentlich gegeben ist. Es zeigt, dass es aber nicht ein zentraler Ansatz sein kann, sondern dass es auch in diesem Gesundheitsbereich den Ansatz braucht. Wir starten mit dem, was die Kunden wollen, akzeptieren, nutzen und erst dann können wir weiterentwickeln und das System eigentlich ins Gleichgewicht bringen, dass es auch im Interagieren mit staatlichen Stellen tatsächlich funktioniert.
Also der Bund kann das nicht. Sie haben aber vorhin gesagt, Sie haben so ein Patientendossier angelegt und die es jetzt machen, die können es auch nicht. Und wenn man über diese kleinen Vereine ein bisschen sich kundig machen möchte, dann findet man weniger. Also es gibt Webseiten, aber man findet nicht viel darauf. Es sind meistens Vereine mit ganz wenigen Mitarbeitern. Es sind keine Firmen, wie Sie sagen, wie man das braucht, mit jahrelanger Expertise in Datenverwaltung und IT, die hier am Werk sind. Nun, ich gehe mal davon aus, die meisten Schweizer haben das nicht recherchiert, bevor sie sich dagegen entschieden haben. Aber das könnte ein Grund sein, oder? Dass das einfach ein bisschen unseriös wirkt.
Also der Anreiz auch für diese Anbieter ist, dass sie sich ein Geschäftsmodell erhoffen oder modelliert haben, das jetzt leider nicht so funktioniert. Es funktioniert auch darum nicht, weil die staatlichen regulatorischen Auflagen und Hürden, um überhaupt als Stammgemeinschaft zertifiziert zu werden und diese Dienstleistungen anzubieten, dermaßen enorm hoch sind, dass sie so große Kosten verursachen, dass diese Stammgemeinschaften, noch bevor sie richtig am Start sind, ihre Mittel weitestgehend schon aufgebraucht haben. Es gibt jetzt einen sehr großen, der sich auch in dieses Geschäftsmodell werfen will, das ist die Post. Es gibt auch die Swisscom, die mal Ambitionen gehabt hat. Aber das zeigt, das ist das Geschäftsmodell des Datensammelns, Datenmodellierens, Datenverkaufens, das diese Akteure sich erhoffen. Big Data und Big Business sind da sehr neu und das funktioniert im Moment nicht und das soll auch nicht so sein.
Ja, PostCargo wurde doch auch schon gehackt, wenn ich mich da richtig erinnere. Da ist großer Schaden entstanden. Vielleicht haben Sie ja in der Zwischenzeit daraus gelernt.
Ich glaube, dass die ganze Frage der Datensicherheit und des Datenschutzes ist ein bisschen ein Räuber- und Poli-Spiel. Die einen rüsten auf, um es sicherer zu machen, die anderen rüsten auf, um es wieder zu knacken. Und so ist das ein Wettbewerb, in dem sich gegenseitig Gut und Böse, Bad Cops und Good Cops ständig herausfordern. Das bringt das System eigentlich weiter. Ich glaube, es gibt die Möglichkeit, sichere Datensysteme zu haben, aber ich würde jetzt auch nicht mein Leben darauf verwetten, dass es immer so bleibt. Und dann muss es möglich sein, dass das entsprechend auch abgesichert wird, wie wir das eben in anderen Bereichen auch haben.
Also bis jetzt, ich weiß es ja nicht, bei den Banken ist es wahrscheinlich nicht so ein großes Problem, nehme ich mal an. Also man liest da wenig davon, dass Banken gehackt werden und Gelder abgezogen werden oder so. So der Worst Case. Aber eben andere Systeme, wie auch zum Beispiel dem Transplantationsregister, dem ist es ja genau gleich ergangen. Der EPA ist es gleich ergangen. Man muss sich dann schon die Frage stellen, ob es einen Sinn macht, ob man überhaupt Systeme aufbauen kann, die so sicher funktionieren, dass eben nichts passieren kann. Wen müsste man da ranholen?
Also diese Sicherheit gibt es mit Sicherheit nicht.
Eben.
Darum muss ich für mich selber entscheiden, will ich das? Will ich meine Daten entsprechend auch über diese Kanäle kommunizieren oder einspeisen oder sichern lassen? Und das muss ein ganz nach liberalem und individuellem Ansatz festgelegter Prozess sein, dass ich selber sagen kann, welche Daten, welche Akteure ich einbeziehe, welche Interaktionen damit möglich sein sollen. Und für das brauche ich auch eine eigene Kompetenz und Beratung, damit ich das auch entscheiden kann. Und dann muss ich die entsprechenden Nutzen daraus haben. Ich habe mein EPD eröffnet, damit ich mal weiß, über was ich spreche. Das, was dort reinkommt, das sind vorübergehend fixe Files, PDFs.
Von Arztbesuchen oder so.
Die man dann nicht nutzen kann. Ja, von Arztbesuchen. Ich will ja meinen behandelnden Ärzten, wenn mir was passiert, ermöglichen, dass sie meine Patientengeschichte möglichst gut kennen, damit sie mich möglichst gut behandeln können. Ich will vermeiden, dass Doppelanalysen, Doppellabors, Doppeleingriffe gemacht werden. Ich will, dass man weiß, ob ich jetzt eine Penicillinallergie habe oder sonst irgendwo Auffälligkeiten habe, die ein Arzt wissen muss, damit er mich richtig behandeln kann. und dass ich das ortsunabhängig machen kann, wo auch immer, dass mir etwas passiert, zu welchem Arzt, in welches Spital ich gehe. All das wäre ja Sinn und Nutzen dieses Patientendossiers. Ich erwarte eigentlich, dass die, die mich versichern, das auch anerkennen und mir dann eine günstigere Prämie ermöglichen, wenn ich diesen Effizienzbeitrag ins System entsprechend leiste. Und ich erwarte, dass alle, die da dazugehören, auch entsprechend mitmachen. Meine Erfahrung ist, ich habe nur die PDF-File drin, mit dem kann niemand etwas anfangen. Meine Erfahrung ist, mein Hausarzt hat mich groß angeschaut und gesagt, ich sei der Allererste, der überhaupt Daten in ein Dossier abgefüllt werden kann. Er könne das im Übrigen nicht. Habe ich ihn gefragt, warum nicht? Dann hat er gesagt, ja, weil das seien die speziellen Softwares da von den Ärzte Betriebssystemen oder Praxissystemen. Das könne er mir nicht geben. Dann habe ich gesagt, gib's mir, ich kann es umwandeln. Ich finde jemanden, der mir das entsprechend umwandelt und das Dossier. Nein, wird nicht gemacht. Und auf alle weiteren Nachfragen folgte Schweigen.
Also er kann es überhaupt nicht. Wahrscheinlich müssen auch alle geschult werden, wenn sie dann alle dieses EPD benutzen müssen, wenn es denn dann soweit ist. Genau. Das sind auch sehr sensible Daten. Sie sagen, es sind nur PDFs drin, eigentlich auch keine Werte, also jetzt von Blutbildern und so, nichts, wo jetzt irgendjemand einen Nutzen haben könnte. Also wenn man jetzt ein großes Blutbild, das letzte, das Sie gemacht haben, wenn das mindestens einsehbar wäre oder eine Operation, die Sie gehabt hätten oder eine chronische Krankheit, wenn jemand wenigstens dort Nutzen daraus ziehen könnte, dann wäre das ja noch ganz gut. Aber wer kann denn da reinschauen? Wer hat da Zugriff auf diese Daten?
Bis dato ist die Datenhoheit bei mir. Ich kann bestimmen beim Erstellen des EPDs, wer Zugang haben soll, wer die entsprechenden Informationen haben soll. Ob mein Hausarzt, Spitalbesucher, künftige Ärzte, meine Angehörigen, egal. Künftig wird das wohl anders werden, weil der Bund jetzt ein neues Gesetzesprojekt aufgegleist hat, wo er sagt, wir wollen diese Freiwilligkeiten und diese Opting-out-Optionen eben umkehren. Dann gibt es nur noch eine Widerspruchslösung. Also ja. Dann sind sämtliche Daten für alle offen, die irgendwie an diesem System dranhängen. Nur wenn ich ausdrücklich sage, meine Daten kommen da nicht rein, dann muss ich auch noch sagen, welche meiner Daten, also medizinische Daten, Körpergröße, Wohnort, Versicherung, behandelnde Ärzte etc., all diese Daten muss ich dann explizit ausschließen. Das kommt dann wieder in ein Register, das dann auch wieder gehackt werden könnte. Aber dann muss ich selber die Daten ausschließen, die ich nicht im System haben möchte. Und das wird dann sehr, sehr einschneidend.
Ja, Sie sprechen das an. Das ist diese Revision, die das Patientendossier jetzt gerade erfährt. Ist das die wichtigste Änderung, diese Opting-out-Option? Also das bedeutet ja, dass jeder automatisch so ein Patientendossier bekommt in Zukunft, oder?
Also die wichtigste Änderung ist, dass man es obligatorisch erklärt. Für alle.
Für alle Patienten und für alle?
Für alle.
Für alle.
Für alle. Für alle Leistungserbringer, für alle Spitäler, für alle Patienten sowieso.
Obligatorisch.
Obligatorisch.
Also das muss jeder haben.
Das muss jeder haben, damit das in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung auch obligatorisch drin ist. Das ist das Entscheidendste darüber und dass man dann sagt, es gibt diesen staatlichen zentralen Ansatz, wir machen es jetzt. Wenn ihr es freiwillig nicht macht, dann machen wir es jetzt staatlich. Mhm. Das ist der Ansatz, den Frau Bundesrätin Bohm-Schneider hier gewählt hat. Ich weiß mit vielen anderen zusammen, dass das nie funktionieren kann, aber diese Revision ist schon lange aufgegleist. Die Vernehmlassungsfrist ist im Jahr 2023 abgelaufen, das ist schon wieder 2 Jahre her. Kam auch viel Kritik. Der Bundesrat sagt, es wurde viel Gutes aufgenommen.
Haben Sie die Vernehmlassungsantworten durchgeschaut? Da sind ja die großen Leistungsbringer dabei, der Ärzteverband FMH oder auch die Stiftung für Konsumentenschutz. Die haben sich ja auch vernehmen lassen zu dieser neuen Gesetzesvorlage. Aber es ist irgendwie schon überall so ein bisschen so, wenn es nicht funktioniert und die Leute nicht mitmachen, da sind wir wieder beim Transplantationsregister. Ja, dann macht man es halt eben so, dass das alle müssen, so quasi, außer sie widersprechen aktiv.
Dann greift man zum Instrument der Bevormundung.
Ja.
Ist beliebt heute. Aber es ist nicht wirklich erfolgsversprechend, das bringt uns tatsächlich nicht weiter. Also ich muss nochmals wiederholen, dass ich grundsätzlich an einen Effizienzgewinn durch elektronische Patientendossiers sehr stark glaube. Ich bin überzeugt davon. Aber es kann nicht staatlich bevormundet funktionieren, sondern es muss wirklich ein Nutzen entstehen, den ich auch nachweisen kann.
Hat es denn so schlecht funktioniert bis jetzt?
Das EPD?
Nein, der Austausch von Daten unter Ärzten. Dass es nötig ist, so ein elektronisches Patientendossier zu haben jetzt?
Ja gut, also Die Leistungserbringer haben auch eine eigene Interessenlage. Sie haben natürlich schon auch den Anreiz, dass sie ihre Dienstleistungen anbieten und verrechnen können. Und wenn man nicht ganz sicher ist, ob ein Laborbefund von vor 2 Monaten tatsächlich noch aktuell ist, dann macht man einen neuen, weil man den auch verrechnen kann. Und so ist es auch eine Frage der Qualität der ärztlichen Leistungserbringer. Und dort haben die Ärzte natürlich auch eine gewisse Sorge, zu Recht, dass man aufgrund der elektronischen Daten dann auch flächendeckend die Qualität der Leistungserbringer der Ärzte überwachen könnte. Und damit auch nachweisen könnte, dass es vielleicht gute Ärzte gibt und nicht ganz so gute Ärzte. Dass es vielleicht Ärzte gibt, die wirklich aus Berufung Arzt sind, und Ärzte gibt, die gerne gut verdienen. Und das ist das Hauptargument der Ärzteschaft, das sie aber nicht offen sagen. Sie sagen, sie können nicht die ganzen Investitionen tätigen, um die IT entsprechend umzustellen. Man könne einen Hausarzt, der kurz vor der Pensionierung steht, nicht dazu nötigen, dass er jetzt noch ein neues IT-System entwirft und alle seine bisher schriftlich, handschriftlich geführten Patientendossiers auch noch elektronisch erfasst und digitalisiert. Am Schluss auch hier. Auch die Ärzte müssen überzeugt sein, dass sie einen Nutzen vom ganzen System haben, dass es ihnen auch wirtschaftlich etwas bringt, dass es ihnen auch in Bezug auf ihre Patienten Vorteile bringt, dass sie das auch kommunizieren können und auch nachweisen können, dass sie wirklich gute Ärzte sind. Das ist der Wettbewerbsansatz, der mir im ganzen staatlichen Gesundheitswesen überall fehlt. Hier fehlt er eben auch.
Ich habe mit deutschen Ärzten gesprochen, die von einem riesigen Aufwand gesprochen haben, den sie da betreiben müssen, wenn sie lange Zeit am Computer sitzen müssen, um halt eben diese Dossiers zu bewirtschaften. Hören Sie solche Sachen auch?
Ja, natürlich. Also es ist auch ein extrem detailliertes Regulativ, das der Bund hier entsprechend vorgibt, unter den Argumenten Datenschutz, Datensicherheit, Austausch, Interoperabilität und so weiter. Es ist ein System, das von Anfang an zu komplex angedacht wurde, wo man nicht beachtet hat, welche verschiedenen Stakeholder und Akteure hier mit einbezogen werden müssen. Man hat es versucht, staatlich zu regulieren, genau gleich wie man heute versucht, die künstliche Intelligenz zu regulieren. Alles Dinge, die noch lange nicht fertig sind und wo der Gesetzgeber von vornherein hinterherhinkt, und das kann kein Ansatz sein.
Ich habe auch gehört von deutschen Ärzten, dass zum Beispiel jetzt das Rezept für Medikamente, das soll ja dann auch elektronisch übermittelt werden. Also da bekommt man dann nicht mehr einen Zettel, sondern das wird dann die Apotheke direkt übermittelt. Und das hat ja schon öfter nicht funktioniert in Praxen, so dass die Patienten dann nicht zu ihren Medikamenten gekommen sind. Aber der Ansatz, den Sie vorhin erwähnt hatten, dass man halt eben Ärzte, die nicht, ich sag mal, sauber arbeiten, ja, wie Sie es angetönt haben, dass man das eher kontrollieren kann. Das ist eigentlich eine gute Sache für das gesamte Gesundheitssystem, auch was den Kostenfaktor für die Krankenkassen und so anbelangt. Das wäre ja eigentlich noch ein guter Aspekt, finde ich. Gibt es noch andere Vorteile, die Sie sehen?
Es ist nur dann ein guter Ansatz, wenn er schlussendlich auch dem Patienten dient. Also das bedingt auch, dass wir die Transparenz schaffen können, dass sich Patienten informieren können über die Qualität der erbrachten Leistungen ihrer Ärzte. Und dagegen wehrt sich die Ärzteschaft mit Händen und Füßen. Zu Recht oder Unzurecht müssen sie selbst beantworten. Aber wäre ja auch ein Ansatz von unserer Seite, dass wir sagen, wir müssen das auch dann auf der Versicherungsseite abbilden können, wo wir auch die medizinische Fachkompetenz hätten, um das zu beurteilen. Das tangiert dann die ärztliche Vertragsfreiheit oder eben die nicht bestehende Vertragsfreiheit, dass die Leistungserbringer heute mit jeder Versicherung einen Vertrag haben, egal wie gut sie arbeiten. Dort müssen wir die Kompetenz der Patienten stärken und ihnen die Rechte zugestehen, die sie tatsächlich haben.
Aber wenn so ein Rezept für Medikamente, vielleicht auch lebensnotwendige Medikamente, wenn das nicht ankommt, das kann ja dann auch ziemlich schief gehen. Also wie Sie es auch schon jetzt zweimal sicher gesagt haben, müssen diese Systeme ausgereift sein und richtig gut funktionieren. Nochmal zu dieser Opting-out-Variante, wo man ja widersprechen muss, dass man so ein Dossier nicht haben möchte. Was passiert dann, wenn man da widerspricht? Wird dann weiterhin eine Papierakte in der Praxis oder im Krankenhaus angelegt, im Spital?
Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt, heißt es schon im Volksmund. Ich kann mir das in der Umsetzung heute nicht vorstellen, wie man das tatsächlich machen will. Es wird wahrscheinlich über zusätzliche Kosten im Versicherungsbereich dann laufen. so wie sie heute zusätzliche Gebühren zahlen müssen, wenn sie einen Brief an die Versicherung verschicken oder eine Rechnung noch per Papierpost erhalten möchten. So werden die Anreize dort kommen, aber man sagt, eben, wenn du es nicht machen willst, dann werden wir dir eins auf die Finger geben.
Ich habe den Bundeskanzler Friedrich Merz im Interview schon mal so etwas sagen hören. Ja, wenn man denn da nicht mitmacht, dann muss man halt eben mehr Krankenkassenprämie zahlen. Dann wären wir schon beim nächsten Strafbestand, das wäre dann Nötigung.
Ja, das ist der komplette falsche Ansatz. Das müsste genau das Gegenteil passieren. Man müsste einen Anreiz haben, wenn man dazu beiträgt, dass das System effizienter wird, dass man sich selber Gedanken macht, wenn man zum Arzt geht und wenn eben nicht, wann ein Hausmittel genügt, wenn man sich Überlegungen macht, ob ich auch richtig behandelt werde, wenn ich auch eine Zweitmeinung einholen gehe, um sicherzustellen, dass ich die adäquate Diagnose oder Behandlung erhalte. All das müsste möglich sein. Dazu könnte ein EPD beitragen, wenn es freiwillig erstellt wird, wenn ich die Datenhoheit selber behalte und wenn ich es auch anwenden kann.
Wie wird denn das in der Gesundheitskommission diskutiert? All die ganzen Änderungen jetzt auch? Wer ist ja hier mehrheitlich dafür? Wer ist dagegen? Ich weiß von der SVP, sie lehnen diese Änderungen strikte ab. Dieses Opting-out, ist das explizit der wichtigste Punkt für die SVP? Oder gibt es noch andere Punkte?
Der zentrale Punkt ist, dass man moralisierend sagt, nur der Staat kann das zentral machen. Jetzt muss es der Bund machen. Es hat nicht funktioniert. Das System kommt von alleine nicht auf die Beine. Jetzt glaubt man daran fest, dass der Bund das machen kann.
Also sie machen das jetzt selber trotzdem?
Ja, jetzt muss es zentralisiert werden. Die IT-Infrastruktur muss zentralisiert werden. Es muss von staatlicher Hoheit dirigiert werden, dass man dieses Dossier jetzt einrichten muss. Dass es nicht funktioniert, zeigt ja schon. Obligatorisch ist das EPD bereits bei den Spitälern seit 2020, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich war kürzlich in einem Spital und wollte mein berühmtes EPD, mein eigenes EPD, dort wenigstens mit einigen paar Daten zur Geltung bringen. War leider nicht möglich, weil das kantonale Spital mit einer Hausarztpraxis nebenbei gesagt hat, ja, für Spital gilt es schon, aber für die zentrale Hausarztpraxis gilt das nicht. Dort machen wir es nicht. Also der Hauptkritikpunkt ist der staatliche zentrale Ansatz. Der zweite Kritikpunkt ist, dass man auch bei der Identifikation auf die eidgenössische E-ID, über die wir demnächst abstimmen werden, setzt, weil die notwendig ist, um das EPD überhaupt in Gang zu bringen oder zu eröffnen. Das dritte ist, dass wir nicht den Bürgerinnen und Bürgern vertrauen, sondern ihnen sagen, eben, wenn ihr nicht willig seid, dann brauchen wir Gewalt. Und mit dieser Opting-out-Lösung, das ist der zentrale falsche Ansatz. Und deshalb wehren wir uns gegen diese Revision.
Es ist ja so, wo man eigentlich hinschaut, werden diese EID-Projekte vorangetrieben, diese elektronischen IDs. Identitätskarten, das Wort kennen die Deutschen nicht. Das ist in Deutschland der Perso, der Personalausweis. Das will man alles digitalisieren. In der nächsten Zeit und nicht nur hier, auch in Asien und in vielen Ländern der Welt möchte man das parallel einführen. Jetzt hat aber diese EID bei uns ja schon mal Schiffbruch erlitten vor 4 Jahren. Und zwar 65% der Bürger sagten, nein, wollen wir nicht. Damals war das Argument, wenn ich mich richtig erinnere, dass es eben der Bund nicht selber gemacht hat, sondern dass das ausgelagert wird. Jetzt stimmen wir wieder darüber ab. Ist eigentlich eine Frechheit. Wie schätzen Sie das ab? Könnte die nochmal abgelehnt werden?
Also damals bei der letzten Abstimmung konnte nicht dargelegt werden, dass die Daten tatsächlich sicher sind und für den Zweck des Identitätsnachweises tatsächlich nur genutzt werden. Es war vorgesehen, dass Private dieses Angebot übernehmen können und es war nicht abgesichert, dass Amazon und Google und wie sie alle heißen, diese Daten irgendwann aufkaufen könnten oder nicht. Jetzt kommt der Bund und sagt, jetzt machen wir es selber, wir können euch das garantieren. Diese EID ist genau das gleiche wie die Identitätskarte, die ich an der Landesgrenze vorweisen muss, wenn ich ins Ausland reise. Jetzt kann man das glauben oder nicht. Ich glaube nicht, dass die Bevölkerung nicht mehr glaubt, dass diese Datensicherheit so gewährleistet wäre. Ich glaube, es besteht immer noch das Risiko, dass große Datenkraken darauf zugreifen können, irgendwann unter irgendwelchen Umständen. Ist übrigens auch bei der Revision des EPDs ein großes Thema, weil dort die medizinische Forschung auch sagt, wenn wir diese Patienten, das jetzt schon haben in einem System, dann können wir die anonymisieren und dann für Forschungszwecke einsetzen. Und damit hätten wir auch in Forschung und Innovation einen großen Gewinn. Auch da kann man glauben oder nicht glauben. Am Schluss muss man selber entscheiden, ob man dazu beitragen will oder nicht. Und wer diesem System nicht vertraut, der muss von vornherein die Möglichkeit haben, sagen, mache ich nicht mit.
Wenn jetzt diese Abstimmung wieder so rauskommt wie beim letzten Mal, wenn die Bürger kein Vertrauen haben zu dieser EID und sagen, nein, wollen wir nicht, dann können ja diese ganzen Projekte wie jetzt dieses Patientendossier oder eben auch das Transplantationsregister gar nicht so aufgebaut werden, wenn es keine gesetzliche Grundlage dafür gibt, dass man diese EID dann halt eben braucht dafür.
Nein, also die Systeme können weiter funktionieren, aber sie können nicht so funktionieren, wie sich der Staat eben das vorstellt, dass er alle darauf verpflichten kann. Er muss dann mit diesen Daten leben. Ich kann für mich entscheiden, ich will eine elektronische Identität, die habe ich auch, damit ich Betreibungsregisterauszüge bestellen kann oder damit ich andere amtliche Tätigkeiten tätigen kann, weil ich für mich das Risiko eines Datenmissbrauchs, der mir persönlich schadet, für mich so beurteilt habe. Ich kann aber sehr gut verstehen, dass es andere gibt, die sagen, nein, das will ich nicht haben. Ich will diese Überwachung nicht. Ich will diesen George Orwell-Staat mit der absoluten staatlichen Überwachung gar nicht erst von Anfang an ermöglichen. Und das muss möglich sein. Diese Freiheit muss jeder Bürger weiterhin haben.
Dass man dann einfach zwei Systeme so quasi parallel miteinander laufen lässt, wir benutzen das gute alte Papier oder das Plastikkärtchen oder den Pass, den wir haben. Und andere haben das dann auf dem Handy.
Das ist die gleiche Entscheidung, ob ich ein Handy nutze oder nicht, ob ich einen Computer zu Hause habe oder nicht, ob ich mit Mobilfunkstrahlung leben will oder kann oder eben nicht. Die Entscheidungskompetenz darf nicht beim Staat sein, sie muss beim Bürger bleiben. Das ist mein Credo und das bleibt auch so.
Die Digitalisierung eigentlich aller Lebensbereiche schreitet ja mit großen Schritten voran. Man möchte ja auch das Geld digitalisieren mit den CBDCs, mit den, gut, Kryptowährungen, das ist etwas, wird heute schon benutzt, das ist aber dezentral. Aber man möchte ja, dass die Nationalbanken, allen voran natürlich die Bits, wo solche Sachen, ich sag mal jetzt harmlos, ausgehackt werden, also von da geht das aus, möchte man weltweit elektronisches Geld einführen, das dann halt eben von den Zentralbanken verwaltet wird, was ja dann bedeutet, dass ich ja nicht mehr mein Geld auf einer Bank anlegen kann, sondern ich habe dann ein Konto bei der Zentralbank. Das heißt, der Staat hat dann auch da den Finger drauf. Wenn man das jetzt überall macht, Gesundheitswesen, Identitäten, Geld, dann hat man, wenn Sie den Namen schon erwähnt haben, die Orwellsche Vision dann sehr schnell, dann werden wir zum gläsernen Bürger. Sehen Sie das auch so, dass das in diese Richtung läuft?
Ja, das ist unumkehrbar ein Lauf der Zeit. Also wir haben in China heute bereits die Gesichtserkennungssoftwares, die die Bürgerinnen und Bürger auf Schritt und Tritt beobachtet, filtert, herauspickt, wenn es nötig ist, nach dem Gutdünken der Obrigkeit. Ja, wir müssen wahrscheinlich damit leben lernen, dass die Digitalisierung voranschreitet. Das ist quasi auch eine technische Revolution, ein weiterer Entwicklungsschritt, mit dem wir konfrontiert sind. Es ist immer die Frage, wie wir damit umgehen und wie wir es akzeptieren und wie wir es steuern für unseren persönlichen Bereich. Und das ist der Kampf darum, dass wir die individuelle Hoheit darüber selber uns bewahren können. Wenn ich will, kann ich mein Handy abschalten und bin aus diesem ganzen Strom draußen, wenn ich will, kann ich auf eine Alp ziehen und mich dort oben isolieren. Ich glaube, dass die gesellschaftliche Entwicklung in die Richtung Orwell geht, ob mir das passt oder nicht. Aber ich will mich weiterhin dagegen wehren können. Wir sind auch daran, ein Cannabis-Legalisierungsgesetz zu erarbeiten im Parlament, damit unsere Bevölkerung benebelt durch das Alltagsleben sich schwadern kann. Das ist für mich genauso unverständlich, wie man das politisch überhaupt befürworten kann. Es braucht dort wirklich auch das Aufstehen gegen diese Entwicklung, dass man die persönlichen Freiheiten nicht einfach kampflos abgibt.
Das können wir hier in der Schweiz noch. Können wir das? Wir können uns wehren, sagen, wir machen nicht mit. In Deutschland, wo Sie schon die Software, die Gesichtserkennungssoftware in China angesprochen haben, ist das auch bereits so. Da gibt es auch Städte, die Software Gotham von Palantir bereits benutzen.
Mit dem Argument der Sicherheit, nehme ich an.
Natürlich, selbstverständlich. Und dass man ja dann eine Straftat schon im Voraus erkennen kann. Man weiß ja dann schon, wenn sich jemand, der schon Straftaten begangen hat, dann an einen Ort bewegt, wo er irgendetwas machen könnte, dann kann man den schon schnappen, bevor er irgendetwas macht, egal ob er etwas machen wollte oder nicht. Das läuft in eine ganz gefährliche Richtung. Aber auch in Deutschland wehrt man sich dagegen. Da haben die Bürger weniger Möglichkeiten als hier, aber dafür haben wir Sie als Politiker, die sich für uns Bürger einsetzen in diesen Dingen. Ich gehe mal davon aus, dass diese große Sicht auf diese Dinge bei der SVP diskutiert werden.
Ja, natürlich. Also es ist auch die ganz entscheidende Frage immer, was staatlich als moralisch gut und wünschenswert definiert wird und was eben als querulatorisch oder staatsfeindlich taxiert wird. Ich staune in Deutschland, dass man einen wesentlichen Teil der stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger, damit den mündigen Bürgerinnen und Bürgern das Recht abspricht, ihre eigene Partei zu wählen und dass man in den politischen Gremien gewisse politische Parteien von großer Bedeutung einfach ignoriert und ausschließt.
In Deutschland?
In Deutschland, ja. Ja, wir sind bei uns nicht weit davon entfernt, aber wir kennen das System noch nicht ganz so extrem.
Sie meinen mit den neuen Rahmenverträgen, wenn man die jetzt so nennen darf, ist das das, was Sie jetzt ansprechen?
Unter
das wäre
anderem,
noch nicht
ja.
mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, also wir können uns wehren, wir können sagen, nein, wollen wir nicht haben, wollen keine E-Idee haben, wollen kein Patientendossier haben, wollen auch kein WHO Gesundheitsabkommen haben auch sehr viele Schweizer gemacht, nur war das dem Bundesrat ja völlig egal. Man konnte auf politischer Ebene nichts dagegen tun. Stimmt das?
Wir diskutieren seit der Pandemie über die Einflusssphären der WHO auch auf die schweizerische Selbstbestimmung im Bereich der Gesundheitspolitik. Der Bundesrat will uns ständig weismachen, dass die Souveränität der Schweizer Gesundheitspolitik weiterhin gewahrt ist, auch unter WHO-Bedingungen und internationalen Gesundheitsvorschriften. Wir haben deshalb als SVP mit Vehemenz darauf gedrängt, dass der Bundesrat, bevor er diese Opting-out-Option, die er gehabt hat, einfach verstreichen lässt bei den internationalen Gesundheitsvorschriften, dass man das mindestens im Parlament diskutiert, dass der Bundesrat argumentiert, warum er diese IGV übernehmen will, dass der Bundesrat darlegt, welche Konsequenzen das auf die Handlungsoptionen der schweizerischen Politik hat. Wir haben dafür gekämpft und wir hatten tatsächlich eine Mehrheit im National- und Ständerat, die den Bundesrat dazu verpflichtet hätte. Aber der Bundesrat hat sich geweigert, diesen Auftrag auszuführen. Er hat die Ausstiegsmöglichkeit verstreichen lassen und ist damit einverstanden, dass die IGV in der Schweiz übernommen werden, telquel, ohne parlamentarische Diskussion. Wir haben das moniert in der Geschäftsprüfungskommission, wir haben das moniert in der Fachkommission, das Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit in beiden Räten. Aber wir waren als SVP in all diesen Situationen mit unseren Anträgen allein. Wir haben keine politische Mehrheit dafür finden können.
Und es ist auch in den Kommissionen so. Lesen die Leute diese Verträge überhaupt und diese Abkommen, die da angenommen werden?
Also wir können die Pferde an die Tränke führen, aber saufen müssen sie selber. Wir haben die ganzen Unterlagen ins Detail aufgeschrieben. Wir haben es medial kommuniziert, wir haben es in den Kommissionen persönlich kommuniziert. Es steht alles in den Protokollen drin. Aber die Mehrheit war anderer Auffassung.
Die Mehrheit der Kommission, wo ja Politiker aller Parteien...
Nein, die Mehrheit des Bundesrates, die Mehrheit der Kommission, die Mehrheit des Parlaments zum Schluss auch. Das braucht mehr Unterstützung für unsere politischen Kräfte. Das wird sich nur korrigieren lassen in unserer direkten Demokratie, wenn den nächsten eidgenössischen Parlamentswahlen oder bei den kantonalen Wahlen auch mehr Anhänger für unsere Position gewinnen können.
Wie könnten Sie sich denn durchsetzen, wenn Sie dann mehr wären? Weil dann in den Kommissionen auch mehr SVP-Politiker wären?
Dann müsste man aufzeigen, dass man nicht einfach politische Aufträge im Parlament ignorieren kann, dass das Konsequenzen hat, dass jemand die Verantwortung dafür übernehmen muss und nicht auf seinem Posten verharren kann und nichts tut. Dafür braucht es auch die unbequeme Seite der Bürgerinnen und Bürger, die ihren Politikern vorhält, was für Verantwortung das sie tragen und entsprechend auch wählt.
Aber das habe ich richtig verstanden. Man hat jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, diese Gesundheitsvorschriften zum Beispiel vors Volk zu bekommen. Sie hatten versucht und dafür gekämpft, dass das Parlament darüber diskutiert. Aber ich glaube, der Bundesrat, der hat langsam Gefallen daran gefunden, das Parlament auszuschalten. Das hat er ja auch bei der Corona-Pandemie gemacht. So quasi das Alleinherrschungsmerkmal, das hat dem offensichtlich ganz gut gefallen, weil es ist ja nicht zu verstehen, was Sie hier erzählen.
Ja, also wir hatten in der Corona-Pandemie 2 Volksabstimmungen, in denen kritisch der Maßnahmenkatalog des Bundesrates diskutiert wurde, in der breitesten Öffentlichkeit. Und wir hatten leider auch in der Corona-Pandemie in unserer direkten Demokratie jeweils 2/3 Mehrheiten für die Obrigkeit und gegen die kritischen Stimmen, die absolut berechtigt waren. Und das gilt es in einer direkten Demokratie letztlich zu akzeptieren. Das ist das Wesen der direkten Demokratie. Das heißt aber nicht, dass wir nicht aufhören, aufzuklären und zu informieren, was für Konsequenzen durch dieses Ignorieren der Minderheiten in dieser Demokratie für Folgen hat. Und dann braucht es eine Verschiebung der politischen Kräfte, die am Schluss neue Mehrheiten findet und diese falschen Entwicklungen korrigieren kann.
Haben Sie überhaupt das Gefühl, dass Sie noch Kanäle haben, wo Sie Ihre Meinungen ans Volk bringen können?
Ja, ich nehme es insofern auch ernst, auch immer mit einem zwinkenden Auge. Nach jeder großen Parlamentswoche gehe ich in mein persönliches Restaurant an den Stammtisch und höre mir dann wieder an, all die Debatten, die Diskussionen, wo alle zu mir kommen und sagen, was habt ihr wieder alles verbrochen in Bern oben? Was habt ihr überhaupt gearbeitet? Erklär uns mal, was das soll. Und das ist immer sehr heilsam für mich, weil es ist tatsächlich so, dass wenn ein Parlament für 3 Wochen in Bern zusammenkommt und während 3 Wochen die gleichen 250 Leute miteinander diskutieren über die gleichen Sachen und am Schluss fühlen sich alle fach- und sachkompetent in diesen spezifischen Fragen, dass man dann manchmal ein bisschen den Boden verliert, was die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land bewegt. Und das müsste eigentlich ein obligatorischer Wiederholungskurs für alle Politiker sein, dass sie sich den Auftrag ihrer Wählerinnen und Wähler auch immer wieder abholen, bei den Wählerinnen und Wählern. Und das ist, glaube ich, auch ein Markenzeichen unserer Schweizerischen Volkspartei, dass wir immer wieder zu den Leuten gehen. Bei uns heisst das auf Schweizerdeutsch SVP bei den Leuten. Und dort werden wir mit den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger konfrontiert. Und dort müssen wir unsere Aufträge hernehmen, die wir dann auch politisch umsetzen müssen in Bern. Das ist ganz zentral. Wenn die politische Klasse abhebt, dann können wir die Entwicklung kaum mehr umdrehen oder nur noch auf sehr, sehr großen Umwegen.
Ich meinte mit Kanälen, ja natürlich, der Stammtisch ist ein guter Kanal, oder? Und das ist ja auch eine Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber gerade, wenn es jetzt zum Beispiel um Dinge geht, wie die ganze Pandemie-Geschichte, die Zahlen, die Fakten, die uns da von den Medien übermittelt wurden und von denen wir heute wissen, dass sie nicht stimmen. Davon erfährt ja das Volk überhaupt nichts. Ich meinte eigentlich eher solche Kanäle, weil diese Leute, die sich dort angefangen haben zu wehren, die Wissenschaftler, die wurden ja nicht publiziert, weder in ihren eigenen Fachmagazinen noch in den Medien. Die Informationen gelangen ja gar nicht mehr zum Volk.
Ja, man hat auch als Bürgerin oder Bürger eine Informationspflicht, sich diese Informationen auch zu holen. Ich weiß, dass es einen großen Mainstream gibt, der auch in den Medien verbreitet und aufgesogen wird über 20 Minuten und Blick und Now und Tamedia und alles, was da gleichgeschaltet ist. Ich habe mir während der angesprochenen Corona-Phase schon auch immer wieder versucht, die Mühe zu geben, den wissenschaftlichen Diskurs von allen Seiten aufzunehmen und mich zu informieren, ob die wissenschaftlich, das wurde ja wissenschaftlich verkauft, Robert Koch
die Institut. Wissenschaft.
Ja, ich sage ja, in den Medien wurde die Robert Koch Wissenschaft verbreitet. Es gab aber auch andere. Wenn man sie gesucht hat, hat man sie auch gefunden. Dann hat man das auch entsprechend in die Diskussion eingeführt. Ich glaube, es braucht als mündigen Bürger auch die Pflicht, diese Informationen sich zu suchen und entsprechend aufzustehen und sich zu wehren. Und dort sind wir in einer heutigen gesellschaftlichen Entwicklung, wo es für viele einfach bequemer ist, zu akzeptieren, was von irgendwo oben kommt und sich selber keine Gedanken zu machen. Deshalb mein Aufruf auf immer Bürgerinnen und Bürger des Landes. Informiert euch, engagiert euch, nehmt Einfluss dort, wo ihr Einfluss nehmen könnt. Das beginnt in der Familie, schreitet fort über alle persönlichen Freizeitvereine und Aktivitäten. Man kann sich in jeder Gemeinde engagieren, man kann etwas bewegen. Und nur so kommen wir wieder dazu, dass die Bürgerinnen und Bürger auch die Staatsgewalt mittragen.
Wenn wir jetzt diese globalen Strömungen der Digitalisierung ein bisschen betrachten und jetzt mal annehmen, die Schweiz würde sagen, nein, EID wollen wir nicht, nein, elektronisches Patientendossier wollen wir so auch nicht haben, wie sich das der Bund vorstellt, und nein, wir haben auch noch eine Bargeldinitiative, über die wir auch abstimmen. Diese Unterschriften kommen immer zusammen für diese Anliegen. Die Bargeldinitiative, die möchte ja, dass Münzen und Noten immer ja in genügender Menge vorhanden sind und dass das in der Verfassung verankert wird, dass das Bargeld immer Zahlungsmittel bleibt. Nehmen wir jetzt mal an, die Schweizer nehmen das alles an. Da werden wir ja in Europa so wie das gallische Dorf, so ein kleiner Fleck, die Schweizer, die dann sagen, nein, wir machen nicht mit, wir kochen hier unser eigenes Süppchen. Funktioniert das überhaupt noch? Oder ist vielleicht dieses Rahmenabkommen mit der EU auch ein Hebel, solche Sachen eben nicht mehr zulassen zu wollen?
Also zur Bargeldinitiative. Das Parlament hat das beraten, hat eingesehen, dass das der richtige Weg ist und hat jetzt einen Gegenvorschlag erarbeitet, der fast identisch ist mit der Initiative selbst. Ich nehme an, es wird beides angenommen, weil wir wissen, dass wir Bargeld weiterhin brauchen wollen und dass wir dem System einer elektronischen Geldbank nicht vertrauen. Also ich bin auch sehr, sehr vorsichtig und kritisch, wenn es um Kryptowährungen geht, wenn ich glaube, dass das nur Spielgeld ist, auch wenn überall verkauft wird, das sei werthaltig, aber ein konkreter Wert steht hinter diesem Geld nicht mehr. Früher hatten wir beim Bargeld die Hinterlegung des Nationalbankgoldes, das haben wir auch aufgegeben, war auch falsch, egal. Ich glaube, dass wir weiterhin Bargeld brauchen, auch in der Schweiz. Nicht nur, weil wir Bankenplatz sind, sondern generell zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Ich glaube, das einzig erfolgreiche Modell, das wirklich auch nachhaltig bestehen kann, ist eben genau dieses gallische Dorf. Also ich kann es anders sagen. Wenn ein Unternehmen erfolgreich sich weltweit behaupten will, dann braucht es ein Alleinstellungsmerkmal. Und wir sind mit der Diskussion zu den bilateralen Abkommen auf bestem Weg, genau dieses Alleinstellungsmerkmal der Schweiz, das sie erfolgreich gemacht hat, weltweit erfolgreich gemacht hat, international anerkannter Wirtschaftsplatz, international anerkannter Exportschlager, hat Herr Donald Trump sogar gemerkt. Wenn wir dieses Alleinstellungsmerkmal aufgehen, dann reihen wir uns ein in den madigen Brei der Gleichgestellten und Gleichgeschalteten, wo man nur noch mit dem Fluss schwimmen kann und nicht mehr dagegen. Und das wäre letztlich auch der Niedergang der erfolgreichen Schweiz. Deshalb müssen wir unsere Alleinstellungsmerkmale bewahren. Wir müssen die politischen Handlungsoptionen behalten können. Der Kern der EU-Verträge heißt dynamische Rechtsübernahme von EU-Recht. Auf Klardeutsch heißt das, wir brauchen keine eigenen Gesetze mehr machen müssen, sondern wir übernehmen einfach, was Brüssel über alle gleichschaltet. Das ist verheerend. Der zweite Ansatz ist, wenn wir finden, wir machen das doch nicht, wir haben noch einen eigenen Willen, dann akzeptieren wir heute schon, dass wir eins auf die Finger bekommen mit Retorsionsmaßnahmen. Wie wenn ein Kleinkind erzogen wird mit Gewalt.
Bekommst du kein Sackgeld?
Nein, kriegst eine Ohrfeige. Es macht dann weh. Und wenn du nicht hörst, dann nehmen wir den Rohrstock, damit es noch ein bisschen fitzt. Und der dritte Punkt ist, für all das, was wir aufgeben und an Retorsionsmaßnahmen akzeptieren, müssen wir auch noch bezahlen. Also Ausgleichszahlungen, dass wir einen Zugang zum Markt unserer Nachbarn bekommen. Das kann kein vernünftiger Schweizer Bürger wirklich wollen. Und deshalb arbeiten wir daran, auch in diesem Bereich zu informieren, die Details aufzuzeigen, was die Konsequenzen sein werden, die die Bürgerinnen und Bürger effektiv spüren. Nicht nur hinten rechts, sondern eben auch in ihren politischen Rechten, in ihrer Identität als Bürgerinnen und Bürger. Und das ist eine harte Arbeit, aber arbeiten wir.
Sie sind natürlich als wählerstärkste Partei der Schweiz, haben Sie Zugang zu vielen Menschen? Aber haben Sie das Gefühl, die großen Tageszeitungen in der Schweiz machen auch mit? Was ist zu tun? Oder sind die damit einverstanden? Finden die das gut?
Also große Teile der Medienlandschaft sind europafreundlich gestimmt, ja.
Mit welchen Begründungen?
Wir brauchen diesen Binnenmarkt, sonst gehen wir unter. Wir müssen ein gutes Verhältnis haben mit unseren Nachbarn und autonom nachvollziehen ist keine Option mehr. Ja, wir kämpfen gegen eine Mehrheit der politischen Parteien. Wir kämpfen gegen eine Mehrheit der politisch gefärbten Medien. Wir kämpfen gegen eine geballte Wirtschaftsmacht, die sich der Marktzugang erhofft und übersieht, dass sie ihre eigenen Handlungsoptionen, ihre eigenen Alleinstellungsmerkmale aufgibt in reiner Profitgier oder blinder Profitgier der großen internationalen Konzerne. Vergessen gehen die kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Schweiz, die eigene Produktionsstätten haben, die eigene Standards haben, die eigene Normen haben, die exporterfolgreich sind heute, aber die künftig alle nur noch über einen Leisten geschlagen werden. Gegen diese Konstellation braucht es das Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Es braucht die Informationspflicht, die ich auch schon erwähnt habe. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, was die Konsequenzen davon sind, wenn uns der Bundesrat an Brüssel verkaufen will.
Oder uns komplett überwachen will. Wo wir jetzt wieder bei Orwell wären am Schluss dieses Gesprächs. Lustigerweise hört man ja den Namen dieses Schriftstellers, das ist ja schon aus den 40er Jahren, Mitte 40er Jahre, dieses Buch und diese Vision. Genau dort sind wir jetzt, wir bewegen uns dorthin. Wie er das dort schon beschrieben hat, wir wissen, die Geschichte geht nicht gut aus, wenn wir das Buch gelesen haben. Wir müssen also dafür sorgen, dass diese Anfänge, die man jetzt überall probiert zu installieren, durchbrochen werden. Was müssen wir jetzt konkret tun? Was müssten die Medien tun? Machen sie überhaupt ihren Job?
Wir müssten wieder mal George Orwell lesen. Wir müssen das Buch wieder mal aus dem Regal nehmen, durchblättern, entstauben und uns das vor Augen führen, was das bedeuten könnte. Wenn es so weit kommt, George Orwell ist ein Roman, ist eine Fiktion, aber wir nähern uns in der Realität diese Fiktion tatsächlich stark an und entsprechend müssten wir auch dafür sorgen, dass die Geschichte, die uns Herr Orwell vorgesetzt hat, eben ein anderes Ende nimmt, indem wir die technischen Möglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger auch nutzen können, indem wir die positiven Aspekte, indem wir unsere eigene Handlungsfähigkeit bewahren, uns auch darauf besinnen, dass wir nicht wie in Korea kollektive Staatsbürger sind, sondern dass wir individuell an unserem eigenen Gemeinwesen mitarbeiten können auf allen Stufen. Auf Gemeinde, auf Kantons, auf Bundesstufe. Jedem steht es frei, sich entsprechend zu engagieren und dieses Engagement ist nötig. Es reicht nicht, vor den Fernseher zu sitzen, sich von den Medien berieseln zu lassen und diese allgemeinen Plätze und Meinungen einfach kritiklos zu übernehmen. Ja, das ist ein bisschen anstrengend und unbequem, aber das müssen wir wieder vermehrt machen und unseren Kindern auch beibringen. Sie werden diese Welt einmal weiterführen müssen und wir müssen ihnen diese Möglichkeit geben. Ist eine gesellschaftliche Frage, die wir angehen müssen.
Beim Orwellschen Neusprech sind wir ja auch schon angekommen, das kennen wir ja auch schon. Auch bei der Zensur, bei der Umschreibung so quasi der Geschichte sind wir schon angekommen. Also letztlich sagen Sie, es ist eine Hohlschuld der Bürger. Die Bürger müssen sich besser informieren. Sie müssen sensibilisiert werden, dass sie sich wieder mehr für das interessieren, was um sie herum passiert. Für all die politischen Strömungen, die wir jetzt überall sehen. Also ist das die einzige Möglichkeit, die wir haben? Meine Frage ist immer, gelangen wir überhaupt an Sie heran, außer im persönlichen Kontakt? Wenn Sie sagen, der Großteil der Medien ist europhil, dann nehmen die Leute das auf eigentlich ohne. Die meisten lesen eine Tageszeitung und was da drin steht, das ist für sie dann die Wahrheit.
Mir geht oft durch den Kopf, uns geht es noch zu gut, als dass wir handeln würden in eine Gegenrichtung. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, wo uns vieles sehr bequem gemacht wird, die uns vom eigenen Denken abhält, die uns vom eigenen Handeln abhält, die es uns nicht mehr als notwendig erscheinen lässt, sich auch für die Gemeinschaft einzusetzen, auch für die Nachbarn, auch für die Gemeinde, auch für Kolleginnen und Freunde, die gleich denken. Und Dort ist es auch für mich als Politiker Pflicht, auf die Leute zuzugehen, den Auftrag wieder abzuholen, zu informieren, was Konsequenzen des politischen Handelns sind. Zu informieren, was auch die Entscheide des Parlaments konkret bewirken in Bezug auf Steuern, in Bezug auf persönliche Freiheiten, in Bezug auf Investitionsmöglichkeiten, in Bezug auf den ganzen Bürokratie- und Amtsschimmel, der überall herrscht und wo wir uns wirklich auch wieder wehren müssen. Widerstand ist Pflicht.
Wir haben im Vorgespräch auch kurz über die USA und Donald Trump gesprochen. Jetzt haben wir gerade dieser Tage, haben wir in der Tat Aktion aus den USA gegen diese Zensurmaßnahmen in der EU. Wir haben ja vom Schweizer Militär aus auch seit etwa 2-3 Jahren diese Cyber Warrior Academy, die da neu gegründet worden ist, die tausende IT-Leute ausbildet mit dem Ziel, Fake News zu erkennen. Jetzt reagiert hier die USA gegenüber der EU. Macht Ihnen das Hoffnung, solche Signale?
Ich habe einfach immer wieder den Grundgedanken, dass ich mir darüber Rechenschaft ablegen muss, was ist gut und was ist nicht gut, was ist moralisch gut und was ist nicht gut. Und ich will nicht, dass mir das jemand festlegt. Ich habe meine Vorstellungen, aber ich muss mir selber meine Meinung dazu bilden können.
Aber es ist immerhin eine Gegenströmung zur Orwellschen Neusprech, die uns eigentlich Mut machen könnte.
Mit Gleichgesinnten geht es viel einfacher, ja.
Das ist ja ein schönes Schlusswort. Das war die Schweizer Zeit mit SVP-Nationalrat Thomas Dückwurten zum Schweizer Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier und noch sehr viel mehr interessante Themen, über die wir in dieser Stunde gesprochen haben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dückwurten.
Sehr gerne.
Auch Ihnen zu Hause ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Ich bin Corinna Ziegerle und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.